herzlich willkommen bei Überpop.
Der Podcast über Popkultur.
Mit Jörn Thesen.
Und Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Überpop. In dieser Folge sprechen Fabian Thomas und ich, Jörn Thesen, über das Coronavirus. Einfach, weil es uns beschäftigt hat. Und dazu muss ich sagen, dass wir bereits am Mittwoch, den 11. März, aufgenommen haben. Seitdem hat sich noch ein bisschen was getan. Ich nehme dieses Intro jetzt gerade am Donnerstag auf. Und zwar sind inzwischen die Museen in Berlin geschlossen und auch Theatervorstellungen in Bonn abgesagt, entgegen der Sachen, die ich vielleicht noch in unserem Gespräch gestern gesagt habe. Ja, aber natürlich ist das nicht unser eigentliches Thema, denn wir besprechen auch den Film The Gentleman von Guy Ritchie, zumindest kurz. Außerdem empfehle ich noch den Film Just Mercy und ganz am Schluss gehen wir noch auf die neue Staffel von Better Call Saul ein. Jetzt geht's los.
Panik in NRW?
Nee, aber so dieses Gefühl von Unwissenheit und Machtlosigkeit hat man halt, ne? Man weiß halt nicht, man kann nichts machen.
Habt ihr Homeoffice jetzt schon bei euch?
Nee, also das, mein Chef ist heute in Urlaub gefahren, zum Skifahren, nach Österreich. Ja. Wahrscheinlich nimmt er dann noch was mit, weil ein anderer Kollege von mir war letzte Woche zum Skifahren in Südtirol. Mhm. Er war am Montag beim Arzt, ist aber seit gestern wieder im Büro gewesen.
Oh je.
Ich bin nicht so sicher, ob der sich wirklich hat testen lassen oder ob die ihn wirklich getestet haben. Mhm. Weil ich nämlich nicht genau weiß, wann die einen testen. Aber normalerweise machst du nach sowas, und das ist das, was ich kenne, bleibst du vorsichtshalber 2 Wochen zu Hause, falls der Arzt dich nicht direkt testen kann oder will.
Ja, gerade wenn man in so einem Risikogebiet war, ne?
Ja, eben. Und ich bin nicht ganz sicher, wie das mit dem Test genau funktioniert, ob man mit dem Test auch den Virus nachweisen kann oder nur nach Ausbruch die Krankheit bestätigen kann. Mhm. Es ist aber eigentlich auch egal, weil ich gehe davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit, bis ich selber das kriege. Die Frage ist halt, werde ich krank oder nicht? Also, weil es kann halt sein, dass du es gar nicht merkst, weil du nicht krank wirst.
Ist ja aber problematisch. Oder steckst du irgendwie, oder ob man irgendjemanden ansteckt, der halt gefährdeter ist.
Das ist das Problem. Darf ich meine Eltern nicht mehr besuchen, meine Mutter nicht mehr besuchen, meine Schwiegereltern und so. Ganz abgesehen davon, dass ja auch, dass es eigentlich auch sinnvoll wäre, keine Kinder mehr in die Nähe von Großeltern zu lassen und so, ne? Also, ja. Das betrifft mich jetzt weniger, weil ich keine Kinder habe und keine Enkel.
Also ich habe meine Urlaubsreise jetzt zum Beispiel abgesagt nach
Polen. Ja.
Wollte ja nächste Woche darüber fahren, und da ist jetzt gerade auch so die Stimmung, dass die langsam alle möglichen Veranstaltungsorte und Museen und so zumachen. Die sind da irgendwie sehr rigide.
Das ist auch besser so. Das ist so, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland da, also jetzt so langsam, aber tendenziell ein bisschen zu spät reagiert, aber weil ich würde mir selber eigentlich jetzt ähnliche Maßnahmen auferlegen, wie sie in Italien gelten.
Ja.
Was also Großveranstaltungen angeht, aber auch Reise. Deswegen, also selbst wenn ich jetzt könnte, gehe ich nicht davon aus, dass wir noch, wie ursprünglich mal geplant, im März nach Italien fahren werden.
Das kannst du vergessen.
Also nicht mehr wegen der Situation in Italien. Einfach, weil eher die Frage ist, lässt uns Italien rein? Weil theoretisch haben wir in NRW eine höhere Infektionsrate als in der Region von Italien, wo wir hinwollen.
Mhm.
Ja, also es ist auf jeden Fall, es ist total kacke, es macht keinen Spaß. Und ich finde es interessant, weil sowas, also gab es seit über 100 Jahren nicht mehr, ne? So eine Pandemie. Ist jetzt auch offiziell eine Pandemie, ne?
Es ist halt, es ist insofern interessant, weil ich auch von allen möglichen Orten, San Francisco, wo ich letztes Jahr war, Island, wo ich vor 5 Jahren war, habe ich so Plattenläden und so noch abonniert und so. Und die sagen jetzt auch alle Veranstaltungen ab. Also man kriegt dann so richtig mit, okay, es ist halt überall.
Ja. Ja, auch in den USA. Da sind die aber auch dann die Leute, glaube ich, teilweise. Das ist, weil die Regierung, da kannst du nochmal ganz anders drüber sprechen, was jetzt die Trump-Regierung macht. Und wie sinnvoll wann was ist und wie schnell, weil der Trump ja irgendwie dem der daran gelegen ist, keine Panik zu verbreiten zu wollen, weil er dann seine Börsenkurse nicht in Gefahr bringen will. Mhm. Aber der ungeheuren Leichtsinn verbreitet. Nee, ich habe auch gesehen, dass jetzt auch so Podcasts, denen ich folge, ihre noch angekündigten Tourneetermine, Live-Termine abgesagt haben und verschoben haben, weil das auch teilweise größere Veranstaltungen dann wären, wenn auch nur mit Hunderten. Ja, South by Southwest ist ja dann abgesagt worden, was übrigens einen so krassen finanziellen Schaden wohl darstellt für die Veranstalter, dass nicht sicher ist, ob die überhaupt nächstes Jahr eine Konferenz und ein Festival machen können. Mhm. Und weil die haben gar nicht im Betracht gezogen.
Coachella ist ja auch abgesagt worden.
Coachella wird verschoben, ja. Mhm. Ich bin mal gespannt. Ich habe auch nichts dagegen, 2 Wochen lang zu Hause zu bleiben. Also ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass das auch sich wirklich auch auf unsere tägliche Arbeit auswirken wird. Dass das einfach die Arbeit nicht mehr so machen kannst, vorübergehend, dass einfach so Ausnahmezustand herrscht, dass auch, weiß ich nicht, dass jetzt irgendwie unsere Kunden sagen, wir posten jetzt nicht mehr jeden Tag auf Social Media.
Mhm. Also,
wird aber auch schwierig werden, weil es irgendwann keine Themen mehr gibt, über die man reden kann, wenn man nicht darüber reden will, über Corona. Und man kann aber auch nicht gleichzeitig, wenn die Corona-Pandemie die Welt im Griff hat, kann man aber auch nicht mehr über die Sachen reden, über die man sonst redet. Auf Social Media, finde ich. Mhm. Ist schwierig. Also klar kannst du auf manchen Kanälen einfach so weitermachen wie bisher. Ja. Am Buchmesse ist natürlich saukrass, oder? Logisch,
halt aber schade,
für die Branche und für die Verlage, für die kleinen Verlage vor allen Dingen, was ja eben gerade auch als ein riesen Marketing-Ding ist auch und direkt so viel direkt Publikumskontakt besteht, für die ist, glaube ich, ein sehr schwerer Schlag, ne, dass es ausfällt.
Ja, ist auch das erste Mal überhaupt, dass überhaupt eine Buchmesse ausfällt. Das gab es vorher gar nicht. Also seit der Nachkriegszeit, so Frankfurter, Leipziger Buchmesse hat immer stattgefunden.
Ich weiß jetzt nicht, wie lange gibt es die Leipziger auch schon so lange wie die Frankfurter?
Seit 1700 irgendwas, ja. Es gibt es ein bisschen länger als die Frankfurter.
Ach echt, die ist sogar älter als die Frankfurter?
Mhm.
Mhm. Ich hätte irgendwie gedacht, dass in Frankfurt die erste stattgefunden hätte. Aber das ist natürlich gut, und wahrscheinlich gab es im Zweiten Weltkrieg keine.
Ja, das weiß ich gar nicht. Also natürlich, glaube ich, während des Krieges, während der Kriegsjahre, glaube ich schon, ja. Ich hab das mal irgendwann nachgeguckt, weil es mich interessiert hat, und darüber gar keine Zahlen gefunden.
Ich guck mal nach, was ich so finde.
Aber ich habe mich mit einigen Beteiligten jetzt mal unterhalten, und es ist wirklich, also noch mehr, als es ein finanzieller Schaden ist, weil die Standgebühren werden zum Beispiel erstattet, ist es auch ein Schaden für die Präsenz. Von Autoren, von Büchern, von Veranstaltungen, Leute treffen, irgendwelche Vereinbarungen, Deals, Interviews, einfach so dieses Vitamin B, was wofür die Messe steht, und das kann man auch nicht so einfach ersetzen, weil wirklich alle an einem Fleck sind und du sowas auch nicht einfach durch ein Telefonat oder durch ein Skype-Call oder so ersetzen kannst, weil auch so ein bisschen die ganze Spontanität verloren geht und auch die Stimmung einfach so, dass alle so ein bisschen feiern, also die Literatur und das Buch feiern, und dass auch das Buch mal für einen Tag oder 2 Tage so in den Nachrichten ganz weit oben ist. Das ist alles, findet alles jetzt nicht statt, und das ist schon krass, ja.
Wird denn auch der Preis nicht verliehen und so?
Doch. Der Preis wird morgen im Radio verliehen.
Aha.
Also das ist auch total komisch. Ja? Also das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass die dann da sitzen und dann irgendwie nacheinander die Namen vorlesen der Leute, die da gewonnen haben. das normalerweise in der Glashalle in ein riesiges Massenpublikumsevent, also im Zentrum der Messe mit Zuschauern ringsum und wirklich Stimmung. Und ich hatte auch ein bisschen darauf gehofft, ob sie es vielleicht nicht, ob sie nicht eine Ersatzveranstaltung oder so machen, irgendwo im Haus des Buches oder. Aber da haben sie sich jetzt komplett dagegen entschieden. Also das soll dann mit den Preisträgern irgendwie nochmal eine Lesung geben, irgendwann später. Aber das ist ja auch nicht dasselbe, sag ich mal.
Ja.
Ach, also da ist schon einiges im Argen. Aber das ist auch nur konsequent, das jetzt zu machen. Und die Stimmung ist ja gerade eher so, alle Theaterveranstaltungen in Berlin werden bis in den April hinein jetzt abgesagt.
Mhm.
Ich kann mir auch vorstellen, dass so ähnlich wie in Polen jetzt die anfangen, die Museen auch zuzumachen und so. Also dass wirklich so das öffentliche Leben so ein bisschen auch zum Erliegen kommt. Zumindest im Sinne von Clubs und Veranstaltungen und Kulturveranstaltungen. So.
Ja. Ja, hier in Bonn. Lass mich überlegen. Also die Liz Cologne ist abgesagt, ne? Die wäre ja jetzt auch gewesen.
Mhm.
Die Bonner Oper hat, glaube ich, noch nichts gecancelt. Das ist aber auch super lustig. Die haben zwar eine Kapazität von 1.200, aber gehen davon aus, dass jetzt bei den zukünftigen Veranstaltungen weniger als 1.000 Leute kommen. Man kann auch seine Karten zurückgeben ohne und kriegt es voll erstattet, was eigentlich auch eine ganz nette Geste ist. Aber das ist halt so eine Wischiwaschi-Mischlösung, weil du kannst dich auch bei, wenn da irgendwie jemand infiziert ist, dabei ist, können sich auch unter 800 Leute wunderbar anstecken. Also es ist so.
Ja, total ja. Banane.
Also ich finde es, ja, also ich habe jetzt keine Angst halt, ne? Also man macht sich schon so, man hat so diffuse Sorgen. Und ja, und wie gesagt, man hat halt eben, man ist ja nicht machtlos, aber man kann halt nichts machen.
Mhm.
Ja, also das ist ja schon ein Stück weit Machtlosigkeit. Ja, und ich habe irgendwie gesehen, die Katapult macht eine alternative Greifswalder Buchmesse. Ich weiß nicht genau, ob das...
Die haben sie jetzt aber auch schon wieder abgesagt. Kam echt? Heute die Meldung.
Oh nee, die haben noch für so viel Werbung gemacht. Ja.
Ja.
Ja, okay. Käse.
Ich hatte noch überlegt, da vielleicht hinzufahren, aber...
Ja, wollte ich dich fragen.
Auch, das haben sie heute auf Instagram gepostet.
Ja, also wir werden es sehen. Aber ich finde, was ich halt eben so interessant finde, oder was mich auch beschäftigt, ist das Thema, inwieweit man wirklich jetzt den Zahlen vertrauen kann, aber auch nur, weil ja längst nicht jeder. Also, weil einfach mal rein praktisch, wenn ich jetzt, der ich mir seit Wochen mit Erkältungsbeschwerden rumlaufe, also immer irgendwie so ein bisschen verschnupfter, das bin ich teilweise auch monatelang, und dann hier mal ein bisschen Halskratzen oder mal einen Tag oder zwei Kopfschmerzen, und wenn das dann schlimmer wird und ich dann irgendwann Husten kriege, dann ist das für mich mal ein ganz normaler, so im Schnitt ein bis zweimal pro Jahr mein grippaler Infekt. So.
Mhm.
Wenn das jetzt ein bisschen schlimmer ist und der Husten ein bisschen trockener ist, dann weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt Corona ist oder nicht. Das weißt du so, und dann weiß ich auch nicht, gehe ich jetzt damit zum Arzt oder muss ich da jetzt getestet werden? Und ganz ehrlich, wie viele Leute bleiben in der Grippe zu Hause und werden nicht darauf getestet? Und weiß ich mir, oder allgemein auch dass die Tatsache, auch die Leute, die es eben die Träger sind und das womöglich verbreiten, die werden ja auch teilweise, wenn man es nicht weiß, wenn es keinen Anlass gibt, wenn du keine Beschwerden hast und du in keinem Gefahr, aber der Punkt ist der, das mit dem Gefahrengebiet und dem direkten Kontakt in der Kette, das kannst du halt demnächst vergessen, weil das geht so schnell, eben weil es halt so viele Leute gibt, die keinerlei Anzeichen haben, dass man gar keine Vermutung hat oder keinen Anlass hat zu testen. Deswegen, ja, ist alles irgendwie aber was ich mich halt eben frage ist, also ob nicht in Wirklichkeit das Ganze noch viel weniger schlimm ist, wenn du die Zahlen halt auf die Leute rechnest, bei denen gar nicht bestätigt wird, dass sie das haben. Aber trotzdem, für die Leute, für die es gefährlich ist, ist es gefährlich und das macht es halt eben blöd.
Ja. Es kommt gerade die Push-Meldung von Spiegel Online rein. Erster Bundestagsabgeordneter positiv getestet.
Ja, habe ich auch gerade bei Süddeutschland gesehen. Ist auch ein Mitarbeiter der Europakommission infiziert.
Mann.
Ja, es sind 3 Leute gestorben, aber allesamt irgendwie mit Vorerkrankungen und, oder auch hohen Alters.
Ja.
Ja, aber auch im Sport, was jetzt nicht uns eigentlich nicht unser Thema ist. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das hier alles Teil des Podcasts ist.
Corona-Folge.
Ja, dann sprechen wir dann demnächst über so Filme wie Outbreak und über das Spiel Pandemic bzw. Pandemie. Was wollte ich sagen? Sport. Das ist halt ein Riesending mit Fußball, ne? Also weil für die großen Vereine ist das weniger problematisch, aber es ist für alle blöd, wenn die Einnahmen fehlen von den Spielen. Aber es ist dann gleichzeitig auch so, dadurch, dass das dezentral geregelt ist, und das ist auch sowas, worüber ich mich in Deutschland ärgere, dass solche Sachen eben nicht von der Bundesregierung entschieden werden können, sondern dann auf Länderebene passieren. Und jetzt nicht nur wegen Fußball, sondern einfach nur wegen Public Health, wegen, kann man das eigentlich anders nennen als Volksgesundheit? Also wegen öffentlicher Sicherheit oder Volksgesundheit oder eben wie so wie sagt man Public Health? Also wegen Katastrophenschutz oder was auch immer, dass da nicht so Sachen geregelt sind, dass dann der Spahn eben nicht sagen kann, es finden jetzt keine Veranstaltungen mehr statt und dann, dass dann manche Bundesligaspiele eben mit zuschauen und manche ohne. Aber ich glaube, das wird sich auch bis zum Wochenende wahrscheinlich geklärt haben. Und im Eishockey haben sie ja die Playoffs komplett abgesagt. Da gibt es diese Saison einfach keinen Meister. Das ist auch mal interessant. So.
Mhm.
Aber dass jetzt die Bundesliga den Spielbetrieb unterbricht, das ist einfach unwahrscheinlich, weil die einfach noch übers Fernsehen so viel Geld verdienen. Das ist einfach Mist.
Naja. Interessant, um die Brücke nochmal zurückzuschlagen, ist ja auch, dass die Premiere vom neuen James-Bond-Film verschoben wurde.
Ach, stimmt, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, ne?
Das fand ich ja auch ein bisschen schräg.
Das habe ich auch noch nie erlebt. Also, klar, natürlich nicht. Das ist alles jetzt.
Das ist halt die Idee, dass die Leute halt nicht massenhaft ins Kino rennen sollen, weil sie halt dann da. Ich finde das irgendwie schräg.
Sagen wir mal so, das hat noch eine ganz andere wirtschaftliche Begründung. In China sind die Kinos noch zu, meine ich. Und das hätte auch zur Folge, dass. Die jede Menge Ausfall hätten, wenn der Film einfach in China nicht im Kino läuft. Ganz abgesehen davon, dass auch weniger Leute werden Anfang April in Europa, Amerika, weiß Gott wo, überall weniger Leute ins Kino gehen würden. Was interessant ist und was ich nicht verstehe, ist, warum Disney auch noch nichts verschoben hat. Ob da nicht noch was kommt. Weil die haben noch für die Woche oder für Ende März, Anfang April den Release von dem Mulan Remake geplant. Aber Bond, vor allem, das ist faszinierend, weil Bond, das ist jetzt schon mehrfach verschoben worden. Der war ursprünglich geplant für ich glaube, eigentlich hat er jetzt wieder ein traditionelles Bond-Release-Date, weil Bond nämlich gerne so im November, Dezember rauskommt. Und das war ursprünglich auch geplant. Dann wurde es verschoben, als sie gewechselt haben von Danny Boyle hätte ja eigentlich Regie führen sollen. Und dann hat der Cary Fukunaga übernommen. Und dann wurde es von November auf Februar verschoben und dann gab es nochmal Reshoots und Rewrites und damit wurde es dann von Februar auf April verschoben und jetzt wegen Corona eben dann mal aber auch direkt ein halbes Jahr. Das wiederum finde ich interessant, dass man nicht gesagt hat, ja okay, wir machen das im Sommer. Wer weiß, ob dann nicht tatsächlich die zweite Welle dann im Herbst kommt. Ne? Also das ist, so war es zumindest bei der letzten großen Pandemie, der sogenannten spanischen Grippe oder wie sagt man? Sagt man auf Deutsch eigentlich? Sagt man das eigentlich auch deutsche Spanien? Auf die spanische Grippe, Spanish Flu.
Ja.
Das ist übrigens auch eine lustige Story. Da habe ich mich auch mit beschäftigt. Einfach jetzt nur wegen der historischen Parallelen, dass die ja nur deswegen so genannt wird, weil in Spanien als erstes darüber berichtet worden ist oder aus Spanien, weil das war eigentlich ein gesamteuropäisches Problem und das war aber während des Ersten Weltkriegs und keiner der Kriegsparteien wollte zugeben, dass das dass es so ein gesundheitliches Problem gibt, und das, weil das halt eben die Moral ja irgendwie gefährden könnte. Und in Spanien war eine neutrale Partei und hat deswegen weniger Zensur gehabt und konnte, da gab es dann eben eine Berichterstattung darüber. Und deswegen gab es von dort aus die ersten Berichte. Aber ja, das war halt eben auch deswegen alles viel schlimmer, weil also einmal parallel zum Krieg, ne, dann andere hygienische Verhältnisse als heute. Andere hygienische Verhältnisse und weil es nämlich ganz viel da auch um ganz viele Leute auch an so wie heißt es, Superinfektionen, also dass bakterielle Infektionen sich noch oben drauf gesetzt haben auf das Virus. Ja, aber das war gab es glaube ich auch eine extrem krasse Infektionsrate und eben auch viele Tote. Also dass einfach auch viele Leute, die dass einfach jeder jemanden kennt oder so. Ne? Also ist lustig, ich habe gerade die Liste der prominenten Opfer. Der Großvater von Donald Trump ist an der Spanish Flu gestorben. Hm. Aber wahrscheinlich aber auch in einem höheren Alter. In Frederick Trump, geboren als Friedrich Trump in Karlstadt, 1869. Das heißt, der war 30. Nee, der war noch keine 50. Als er gestorben ist.
Ich muss bei Spanish Flu. Ich verwechsel das immer mit. Es gibt so einen obskuren Dylan-Song, der heißt.
Irgendwas mit Spanish Harlem?
Nee, Legionnaire's Disease.
Ach so, ja, das ist noch was anderes.
Das ist aber nochmal was anderes, ja.
Ja, Legionärskrankheit oder Legionellen ist, glaube ich, ist das ein Virus oder ist das was Bakterielles?
Und die Lyrics sind auf der Seite, aber der, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist auf irgendeiner Bootleg-Series drauf. Ich weiß gar nicht, wo der, ich habe den auch hab ich noch nie gehört. Schöne Lyrics. Some say it was radiation, some say there was acid on the microphone, some say a combination that turned their hearts to stone, but whatever it was, it drove them to their knees. Oh, 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 Legionnaire's disease.
die Legionellose ist eine Infektionskrankheit, die durch die durch Bakterien verursacht wird, nämlich diese Legionellen. Naja, die Legionärskrankheit ist wiederum eine Form der Legionellose. Verbreitung in Deutschland.
Offenbar hat Dylan den auch nie aufgenommen, den Song, sondern nur.
Es gibt keine.
Gibt's nur als Covers.
Das heißt, es gibt also auch nicht. Gibt es auch nicht keine Live-Performance von.
Ja. Es gibt eine Live-Performance von der Delta Cross Band, die ich jetzt gerade, die wo Dylans Touring-Gitarrist Billy Cross drin gespielt hat.
Ja, sollen wir vielleicht mal zu anderen Themen kommen als Ich weiß nicht.
Corona und der Kulturbetrieb.
Ja, Leben in Zeiten von Corona. Wollen wir denn noch über The Gentleman reden, der Film, der jetzt auch schon seit zwei Wochen im Kino ist, fast. Also anscheinend in der Folge müsste er, glaube ich, schon in seiner zweiten, in seiner dritten Woche sein wahrscheinlich. Ich hoffe, dass er auch noch läuft. Der neue Film von Guy Ritchie, den ich lustigerweise auf dem Schirm hatte, als ich gesehen habe, also ich war mit meiner Frau in Berlin mit Brittany Ende Februar, Anfang März. Haben wir Fabian besucht und waren unter anderem auch im Kino und ich hatte vorab schon überlegt, was für Filme laufen denn Ende Februar an? Und da ist einmal das Remake von The Invisible Man, das wohl auch gar nicht schlecht sein soll, habe ich mir sagen lassen.
Das Remake von The Invisible Man?
Ja, also eine Neuverfilmung vom Stoff, der Unsichtbare. Ist auch, läuft, lief auch, glaube ich, am gleichen Wochenende an. Ist Blumhouse mit Elizabeth Moss.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ist auch Ende Februar angelaufen, sonst vielleicht letzte Woche. Na, auf jeden Fall hatte ich The Gentleman auf meiner möglichen Liste an Filmen, die man sich angucken könnte, und war aber gleichzeitig auch nicht so sicher, naja, halt Guy Ritchie, der hat halt in letzter Zeit auch viel Mist gemacht. Aber
ja, erschreckend viel Mist. Ja.
Allerdings muss ich sagen, hat er hier, also man muss dazu sagen, es ist ein Gangsterfilm, der ist vom Stil her schon so mal ein merklicher Versuch, mehr in Richtung seiner Wurzeln zu gehen, und der ist nicht 100% im Stil von Lock, Stock and Two Smoking Barrels, beziehungsweise Bube, Dame, König, Gras, beziehungsweise oder Snatch, aber er geht schon einfach von seiner Machart in die Richtung, als er eben so eine Art britischer Tarantino war, aber auch nur insofern, als Tarantino eben in den 90er Jahren Gangsterfilme gemacht hat. Und ich muss auch wirklich sagen, das kann Guy Ritchie gut, und das macht er auch in dem Film gut. Der hat, finde ich, eine interessante Story mit lustigen Wendungen und spannenden Wendungen, und er ist prominent, also gut besetzt, und hat einfach, finde ich, Spaß gemacht. Es ist einfach so ein, finde ich, ein guter Unterhaltungsfilm, den man definitiv empfehlen kann, im Gegensatz wahrscheinlich zu anderen Filmen von Guy Ritchie, die er zuletzt gemacht hat, wie zum Beispiel seine King Arthur-Version mit Charlie Hunnam. Ja. Was fällt dir denn noch zu The Gentleman ein? Also das ist auch so ein Film, ja, man kann gleich so ein bisschen den Plot anreißen, aber man möchte ja auch nichts spoilen.
Ja. Er hat, glaube ich, sehr, sehr schlechte Kritiken bekommen teilweise, als ich mal so ein bisschen gegoogelt habe. Also, dass es so sehr klischeelastig sei, so ein bisschen latent auch rassistische Stereotype, und ja, also das ist alles mal so dahingestellt. Es ist halt so ein, ich mochte die Twists von dem Film auch gerne. Ich war auch angenehm überrascht von so einer Darstellung wie jetzt Hugh Grant, der ja fast nicht wiederzuerkennen war in seiner Rolle als Klatschreporter, / Privatdetektiv. Mhm. Es ist wirklich auch in seiner ganzen Verschlungenheit so, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Guy Ritchie-Ding, das ist so, dass alles sehr kompliziert gemacht wird. Obwohl es eigentlich nicht kompliziert ist, was da passiert, so, ne?
Also der Film hat schon auf Rotten Tomatoes eher positive Kritiken, also 74% aller Kritiken sind positiv. Aber da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, über die rassistischen Tendenzen. Ja, also die asiatischen Figuren sind wahrscheinlich hauptsächlich gemeint. Ist in der Tat nicht unproblematisch. Es gab auch noch ein paar andere Sachen, die so manche so Klischees sind, die ich nicht sicher bin, ob man das wirklich, ob man das noch braucht. Also sagen wir so, also es hätte so Kleinigkeiten gegeben, die ich hätte anders besser gefunden, die man einfach hätte rausschneiden können. Alles in allem hat mir Spaß gemacht, eben mit der Besetzung. Matthew McConaughey als Drogenbaron, der im großen Stil Marihuana anbaut, dann Charlie Hunnam als seine rechte Hand, und Colin Firth in einer interessanten Rolle als The Coach oder als einfach nur Coach, mit hervorragend geschneiderten Jogginganzügen eher und ja, so komisches.
Also das Production Design ist sehr gut bei dem Film, das kann man schon sagen. Und auch die Performance, also die Tanzperformance ist teilweise, ja, muss man ja sagen. Es ist ja wirklich ein Videoclip, Clip, der dann prominent eine Rolle einnimmt, den diese Gangster dann zu ihrem eigenen Spaß drehen. So. Also das ist, da merkt man einfach, der hat einfach dann Lust, für sowas auch zu zeigen und darzustellen und einfach sich einen Spaß zu erlauben. Das funktioniert sehr gut.
Pardon.
Gesundheit.
Ja, also ich würde dazu neigen, den Film eher zu empfehlen, aber ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt der Film, den man im Kino gesehen haben muss. Was ich leider doch noch nicht gesehen hatte, da hatte ich ja angerissen, dass wir das vielleicht besprechen könnten, war der Harley Quinn-Film, den habe ich leider noch nicht geschafft anzuschauen. Als wir in Berlin waren, haben wir aber noch einen anderen Film gesehen, der auch Ende Februar angelaufen ist, also jetzt auch in seiner zweiten oder dritten Woche sein müsste, nämlich Just Mercy. Muss ich gerade einmal nochmal die Eckdaten auf dem Bildschirm holen, sorry. Dabei handelt es sich um die Verfilmung eines autobiografischen Buches von einem Rechtsanwalt namens Brian Stevenson. Der hat die Equal Justice Initiative gegründet, Ende der 80er Jahre. Und zwar ist es ein schwarzer Anwalt, der in der Harvard Law School war, und der hat dann mit staatlicher Förderung vom Staat Alabama diese Equal Justice Initiative gegründet und sich dann dafür eingesetzt, dass Verurteilte eine bessere Vertretung bekommen haben. Also hat die dann auch selber vertreten vor Gericht. Und es geht da hauptsächlich um den ersten großen Fall, wo er was bewirkt hat, nämlich der Verurteilte in dem Fall ist Walter McMillan, genannt Johnny D., der gespielt wird von Jamie Foxx hier im Film. Und der junge Anwalt wird gespielt von Michael B. Jordan. Dann in weiteren Rollen sind auch noch drin unter anderem Brie Larson als Mitarbeiterin von der Equal Justice Initiative und Tim Blake Nelson als ebenfalls verurteilter Mörder, der Kronzeuge in dem Fall war. Die Regie geführt hat bei Just Mercy Destin Daniel Cretton. Das ist, der Regisseur hat vorher Short Term 12 gemacht. Das war einer der ersten Filme mit Brie Larson, meine ich, so, und auch so ein Indie, wo es um so, ich glaube, so eine Jugend Einrichtung für irgendwie Pflegekinder ging. Und er hat The Glass Castle gemacht. Ja, und naja, Just Mercy ist, ich hatte erst überhaupt keinen Bock auf das Thema, um ehrlich zu sein, weil es halt so, weil ich mir dachte, das ist so ein bisschen so Oscar-Klischee-Film, ich habe das Gefühl, er ist eine der bestmöglichen Versionen, wie man so eine Story eben umsetzen kann als Kinofilm. Es ist mit sehr guten Darstellern besetzt, es ist jetzt nicht, man hat so seine Vermutung, wie die Story ausgehen würde oder wird, wenn man es nicht vorher weiß. Und ich habe es nicht vorher gelesen, aber man hat so ein bisschen das Vertrauen darauf, dass sie doch hoffentlich wohl eine Story verfilmen, die gut ausgeht. Aber es kommt eben auch Sideplots drin vor, die eben nicht gut ausgehen. Das ist auf jeden Fall eine deutlich sinnvollere, das ist vielleicht auch ein schiefer Vergleich, aber eine so deutlich sinnvollere Auseinandersetzung mit der amerikanischen, naja, Vergangenheit und auch Gegenwart, was Rassismus angeht, als jetzt sowas wie Green Book, um mal bei Klischee-Oscar-Filmen zu bleiben. Also, ja, also das ist auf jeden Fall auch gute Unterhaltung, aber anders als bei Guy Ritchie, wo es einfach gestrickt ist, ist das hier so mehr auch so im Sinne von, dass man eine Katharsis erlebt. Das ist halt so ein Film, da kann man auch, da ist man auch, also ich war sehr, sehr gerührt durch den Film, also das ist schon sehr zum Heulen auch. Also, Just Mercy.
Ich habe auf eure Empfehlung hin mir jetzt die inzwischen ersten 4 Folgen von The Crown mal angeguckt.
Ach, da haben wir auch noch gar keine Folge zugemacht, oder habe ich da mal drüber gesprochen?
Ich glaube, wir haben nur mal so am Rande drüber gesprochen, aber Ich war jetzt wirklich mal auf der Suche nach neuem Serienstoff und habe gedacht, ich teste das jetzt einfach mal aus. Also da kann ich nur, da können wir ja auch gerne mal noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, wenn ich weiter bin, weil es gibt ja inzwischen, glaube ich, 3 Staffeln. Ne?
Richtig. Also
der Plan ist, dass sie 5 machen wollen und die 5. soll mit der Regentschaft Queen Elizabeths ins 21. Jahrhundert sozusagen enden. Mhm. Hinein. Jetzt, wie gesagt, relativ weit am Anfang noch, Churchill. Und ich habe so ein bisschen auch vorher so gelesen, so worum es so geht, also auch historisch, um nochmal ein bisschen auf den, also was so die Einzelheiten waren, um nochmal so ein bisschen auf die Zusammenhänge zu kommen. Und fand gerade jetzt die 4. Folge, die ich gesehen habe, sehr stark.
War das die Folge mit dem Smog?
Mit dem Smog,
genau. Genau, ja.
Also das fand ich wirklich cinematisch extrem gut gemacht, dramaturgisch toll, als auch wirklich, dass man mitfiebert und auch diese ganze lähmende oder diesen Machtpoker so miterlebt. Und also da wird es wirklich alles so auf die Spitze getrieben. Bei den Folgen davor war ich immer so ein bisschen, also die Folgen kamen mir alle immer ziemlich lang vor. Ich glaube, die sind immer so eine Stunde.
Mhm. Manchmal auch ein bisschen länger, oder glaube ich. Oder
manche es ist schon so ein bisschen, es ist sehr langsam und sehr ausführlich erzählt und hat dann manchmal so, also für mich so war es dann, ich fand es teilweise nicht so spannend irgendwie, oder irgendwie hat es mich dann ein bisschen auch gelangweilt, ehrlich gesagt. Wobei ich, also das war ja auch so das, was du, glaube ich, noch erzählt hast, dass es die teuerste Netflix-Produktion aller Zeiten ist. Also deswegen habe ich auch so ein bisschen dann versucht, auf die Ausstattung mal auch zu achten und so und so, mir so vorzustellen, so wie das alles gemacht wurde. Und das wirkt schon alles sehr, sehr aus einem Guss und sehr, sehr, hey, ja, sehr, sehr behutsam und historisch gemacht. Und mir gefallen auch die Charaktere teilweise schon sehr gut. Also allen voran vielleicht sogar fast Prinz Philipp, der, finde ich, einfach so von seiner Mimik her, dem, so wie man ihn jetzt so als alten Mann kennt, also ich meine, muss man auch so, ist ja auch noch ein großer zeitlicher Unterschied, aber der kommt für mich sehr, sehr echt irgendwie rüber.
Mhm.
Und ja, also ich glaube, ich werde es mal weiter gucken und mal schauen, wie sich das so entwickelt. Also es ist halt irgendwie so auch mal ganz schön, das finde ich so das Gute, dass man so ein bisschen was über europäische Geschichte auch dabei nochmal so lernt. Also das ist einfach so ein bisschen wie so eine Nach, wie so ein nachträgliches, so nochmal so gucken, so was ist eigentlich in den letzten 50 Jahren so in der Welt passiert, weil sich jetzt ja alles auch irgendwie wieder da widerspiegelt in dieser Geschichte.
Ja, also für mich ist es auch so, es gibt, glaube ich, also in so eine Folge wie das mit dem Smog in der ersten Staffel. Ich weiß nicht mehr genau, ob es in der zweiten Staffel was gibt, was damit direkt vergleichbar ist. Aber in der dritten gibt es auf jeden Fall so einen ähnlichen Moment, wo man auch so eine Story aus der britischen Geschichte auf einmal näher kennenlernt, von dem man womöglich vorher gar nicht, die man vorher gar nicht kannte. Also mir ging es zumindest so, dass die, das will ich jetzt aber auch noch nichts verraten. Dass die, also ich kann es nur sehr empfehlen, das ist, glaube ich, ein ziemlicher Übergang, oder nicht, muss man irgendwie, es ist nicht ganz ohne, eben sich daran zu gewöhnen, dass halt die Darsteller ausgetauscht werden nach den ersten 2 Staffeln, mhm. Aber ist natürlich sinnvoll, und es steht uns auch schon fest, wer die Queen spielt in der finalen Staffel, in der 5. Staffel, nämlich Imelda Staunton, die in den Harry Potter Filmen eine von den Lehrerinnen gespielt hat, und zwar wie heißt sie denn? Dolores Umbridge, also die Darstellerin von der. Die ist auch nochmal ein bisschen älter, die ist nochmal so knapp 20 Jahre älter als die die Olivia Colman, die jetzt aktuell in der 3. und 4. Staffel Queen Elizabeth spielt. Auch der, aber wenn dir der Darsteller von Prince Philip, der Matt Smith, gefällt, dann müssen wir mal Doctor Who gucken, weil der war ja lange Doctor Who. Also der war lange der Doktor.
Okay.
Und zwar ist das der 11. Doktor. wir sind jetzt aktuell beim 13. oder der 13. Und der hat für David Tennant übernommen, der davor ungefähr genauso lange war. Aber das ist jetzt so in den letzten 10 Jahren. 10 Jahren? Nee, er muss eigentlich noch länger weiter zurückgehen. In den letzten 15 Jahren, seit die Serie eben ihr Revival erlebt hat, haben der und der David Tennant, glaube ich, so die jeweils längste Amtszeit gehabt. Oder auch die meisten, also ungefähr gleich viele Folgen. Eventuell war er zeitlich ein bisschen länger, weil teilweise auch längere Pausen waren zwischen den Staffeln. Oder auch manchmal auch nur 4 oder 5 Specials produziert worden sind in einem Jahr, dann aber keine ganze Staffel. Ja, The Crown. Dann lass uns doch vielleicht mal, wenn du mit der dritten Staffel durch bist, ins Auge fassen, dass wir mal eine ganze Folge der Serie widmen. Ich überlege gerade, ob ich noch was weiß an neuer Musik. Oder ansonsten könnte ich ein Update geben zu meinem aktuellen Leseprojekt. lass mich kurz schauen, was Musik angeht. Aber ich habe auch jetzt länger keine Neuerscheinung gehört. Ich bin hauptsächlich damit beschäftigt, mich schon auf den Eurovision Song Contest vorzubereiten. Caribou, gibt's ein neues Album? Habe ich aber noch nicht gehört. Die Sterne haben auch ein neues selbstbetiteltes Album herausgebracht anscheinend. Und Grimes hat ein neues Album. Das habe ich sogar schon gehört.
Ja, also ich hab nur ein neues Album gehört von einer Band, die nennt sich Soccer Mommy. Ist auch so vom Image her, also oder ist auch so eine Frau mit Band, die irgendwie so ein bisschen so auch so, glaube ich, in der Ecke von also junge weibliche Musiktalente, die gerade so durchkommen, nach oben kommen, ist aber ein bisschen mehr Indie-Rock, so ein bisschen gitarrenlastiger als jetzt so Billie Eilish und so. Da habe ich mal so, also da kann ich auch nicht so viel mit anfangen. Aber Soccer Mommy, so eine von den ganz neuen Bands, so, wo ich gedacht habe, ah, das gefällt mir so zumindest, könnte ich das mal öfter hören. So. Ansonsten bin ich da auch ja nicht so aktuell unterwegs eigentlich.
Ja, jetzt schon ihr 4. Album, Color Theory.
Genau, Color Theory heißt es.
Soccer Mommy. Ja, das ist doch mal interessant. Ich überlege gerade, was ich noch an Musik jetzt irgendwie erwähnen wollte. Ich habe noch die auf meiner, ich glaube, auf meiner Release-Radar-Playliste. Es gibt eine neue Single von US Girls. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ne? Das ist ja auch so was schon länger, auch so da weiblicher Indie-Rock halt, ne? Ist auch so ein Ein-Personen-Projekt, weil das nicht auch eigentlich einfach nur die Megan Remy ist oder Remy. Und die hat ein Stück, die aktuelle Single rausgebracht, $4 American. Und ich glaube, das ist jetzt auch von ihrem neuen Album. Ich weiß nicht, ob das neue Album schon draußen ist oder ob das noch kommt, Heavy Light. Ich glaube, ich hatte es auch in unserer Neujahrsfolge drin, dass ich ja, mein Vorsatz ist ja, dieses Jahr jeden Monat ein Buch zu lesen, mindestens. Was haben wir, also noch ist der Monat nicht um, ich habe es im Februar geschafft, auch mein zweites Buch zu lesen. Also das Stuart O'Neill Night Country habe ich ausgelesen. Fand ich im Nachhinein ein bisschen, hätte besser sein können, finde ich. Man hat halt irgendwie, nachdem man irgendwie so wusste, was so rum es sich dreht, fand ich es dann ja irgendwie dann nicht so ganz befriedigend am Schluss. Was ich jetzt lese, ist ein Buch, was ich auch schon ähnlich lange bei mir im Regal stehen habe. Und ich meine, die habe ich beide damals beim Litmedia Buchdiscount hier in Bonn gekauft, als es den noch gab. Das ist der Debütroman von dem britischen Schriftsteller Adam Thirlwell. Der heißt Politics.
Mhm.
Und lustigerweise war der Adam Thirlwell zum Zeitpunkt, als ich in Oxford war, als Erasmus-Student, war der auch Graduate Student an einem College der Universität Oxford, das ist eigentlich so ein ganz exklusives College nochmal innerhalb der Uni ist. Der ist Jahrgang 78 und der ist selber jetzt auch, ist der nicht auch irgendwo an der Universität beschäftigt? Ach nee, genau, warte mal. Er war 2011 war er zum Beispiel der S. Fischer Gastprofessor für komparative Literatur an der FU. Der hat bis jetzt 3 Romane veröffentlicht und sein erster Roman, wie gesagt, Politics ist der Originaltitel. Ich guck mal kurz, ob ich, weil ich erinnere mich, das ist so, das Buch ist von 2003, glaube ich. Und ich bin ein Depp. Ich erinnere mich, da, wie dessen, wie das Buch. Ach, Strategie ist der deutsche Titel. Also Strategie heißt es auf Deutsch. Ich erinnere mich nämlich daran, damals, als es 2004 in Deutschland rauskam, eben nämlich beim Fischer Verlag, dass ich da eine Besprechung im Spiegel gelesen habe. Und so seitdem hatte ich das so im Hinterkopf und fand das interessant, worum es da geht. Und habe mir das dann gekauft, irgendwie 2-3 Jahre später, im Taschenbuch eben als Remittentenausgabe und habe es dann nie gelesen. Ich habe, glaube ich, die ersten paar Seiten gelesen und jetzt erst so richtig. Ich finde es schwierig zu beschreiben, worum es da geht, außer irgendwie ist darauf, außer sehr reduktiv, was nicht fair ist, einfach zu sagen, es geht um Sex. Also es geht um ein junges Paar und aber auch um das Verhältnis von der Frau zu ihrem Vater und aber der hat einen sehr interessanten Stil, also der so sehr so, also so ein bisschen Meta ist, also der ist so der Erzähler ist ein allwissender Erzähler, der aber selber so eine Stellung bezieht, also der auch von sich selbst spricht, der sagt, ich mag das ja oder ich finde das ja so und so oder so und das ist interessant.
Mhm.
Das macht das Ganze halt eben auch sehr angenehm und leicht zu lesen, finde ich. Also jetzt so hat dann auch so sehr kurze Kapitel und ich bin mal gespannt, was noch passiert, weil ich bin eigentlich noch so relativ am Anfang der Handlung.
Mhm.
Aber das kann ich empfehlen und ich gehe davon aus, dass ich es diesen Monat zu Ende lese, weil ich habe mir so vorgenommen, dass ich vielleicht sogar schaffe, immer so im Wechsel ein Buch lesen, dann lese ich einen Comic und vielleicht höre ich auch noch ein Hörbuch. Also dann, dass ich dann deutliche höheren Output habe, nicht Output, aber Input. Also mehr, wie gesagt, mehr Literatur zu konsumieren.
Mhm.
Weil die nächste Serie gibt es sowieso schon, die man dann noch gucken kann.
Also ich bin gerade in der Hälfte von dem neuen Roman von Lutz Seiler, was Lesestoff angeht. Der ist auch für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, der morgen verliehen wird. Und das ist grob gesagt so ein Roman, der in Berlin der frühen 90er Jahre spielt. Oder beziehungsweise eigentlich eher so 1989, kurz nach der Maueröffnung und kurz vor der Wiedervereinigung, so in diesem ganzen trümmerhaften Prenzlauer Berg und in dieser Szene von Leuten, die da so künstlerisch und alternativ existiert. Gefällt mir ganz gut. Also es ist relativ dick, so ungefähr 550 Seiten oder so, aber er erzählt sehr, sehr einfallsreich und sehr, sehr interessant und auch so ein bisschen fantastisch einfach so von dieser Zeit und von dieser Welt, die ja völlig untergegangen ist, wo du ja eigentlich fast gar nichts mehr von wiederfindest, wenn du jetzt in Berlin in Prenzlauer Berg oder in Mitte oder so unterwegs bist. Also das kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, dass das damals irgendwie so alles stand leer, alles war irgendwie so Brache und die Leute haben in den besetzten Häusern gesessen, einfach so ihr eigenes Ding gemacht. Das erfüllt er sehr schön mit Leben und erzählt währenddessen, also die Hauptfigur Karl geht von Gera nach Berlin und seine Eltern gehen in den Westen und versuchen da dann irgendwie ihr neues, sich ein neues Leben aufzubauen. Also es ist auch eine umgekehrte Geschichte, nicht, dass der junge Protagonist in den Westen geht, sondern der geht eben nach Ostberlin und die Eltern gehen in den Westen und fangen nochmal von vorne an und schreiben ihm dann immer Briefe, die er sich weiterleiten lässt nach Berlin, ohne dass sie es wissen, weil eigentlich seine Aufgabe darin besteht, in Gera auf das Elternhaus aufzupassen. Das ist ihm aber zu langweilig. Kann ich auch empfehlen. Ist auch, glaube ich, ein sehr massentauglicher Roman. Also einer, der, glaube ich, sehr viele Leser finden wird. Könnte auch sein, dass er gewinnt. Wobei Lutz Seiler auch Träger des Deutschen Buchpreises schon ist. Also es wäre auch eine relativ wäre keine so mutige Entscheidung. Also da sind andere Titel auch noch auf der Liste, zum Beispiel von Maren Kames, der Gedichtband Luna Luna, das ist eine gute Freundin von mir, also der würde ich total gönnen, dass sie gewinnt. Das ist immer ganz interessant, wenn man auch Leute kennt, die dann auch zu sowas nominiert sind.
Ich wusste jetzt auch gar nicht, dass beim Deutschen Buchpreis auch Lyrik auch mit im Feld ist. Ich dachte, das wäre jetzt...
Nee, beim Deutschen Buchpreis nicht, beim
Buchpreis
Preis der Leipziger Buchmesse.
Richtig. Ja,
da ist auch Lyrik, kann auch Lyrik ausgezeichnet werden, genau.
Ja. Aber Lyrik, der Lutz Seiler war auch primär erst Lyriker, bevor er, das ist jetzt sein zweiter Roman erst, richtig? Aber wobei er hat auch schon Erzählungen geschrieben und Essays, aber hat angefangen mit den 90er mit Gedichtbänden.
Der ist eigentlich als Lyriker auch sehr, sehr bekannt und sehr, also das ist auch so sein, dass das Ding, was ihn, also dafür ist er sehr berühmt. Und Romane hat er jetzt erst spät angefangen zu publizieren. Ja.
Ja, ich glaube fast, das war schon unsere Folge, oder?
Ja, ich habe vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe, als ihr in Berlin wart, noch einen Film gesehen, den ich zum Abschluss noch empfehlen kann, den es auf bei Amazon Video, glaube ich, zum Ausleihen gibt oder bei Amazon Prime. Da heißt Prospect. Also hatte ich den mal erwähnt?
Ich bin gerade nicht mehr ganz sicher, weil ich erinnere mich an was, dass du, aber das war, glaube ich, schon beim letzten Mal aufnehmen, dass du was, ich muss kurz gucken.
Ein Science-Fiction-Film mit Pedro Pascal und Jade Duplass.
Und
Jade Duplass und einer jungen Schauspielerin Sophie Thatcher, die, glaube ich, ihr Debüt sogar hat in dem Film. Und es ist so ein sehr, also ein Science-Fiction-Film, der aber sehr, sehr Wert legt darauf, dass alles so, also der so wie so eine frühe Star Wars-Optik eigentlich pflegt. Also alles ist so total kaputt. Irgendwie sieht so ein bisschen wie so ein 70er-Jahre-Science-Fiction-Modell aus. Und die Handlung ist auch eigentlich sehr wenig Science-Fiction bezogen, sondern ist fast eher so eine Western-Handlung. Also sie, die Protagonistin und ihr Vater fliegen zu einem Planeten, weil sie da ein bestimmtes Mineral abbauen wollen, kommen in Konflikt mit so zwei Räubern, muss man sagen, die da auch unterwegs sind. Dann geht es darum, dass sie eine letzte Fahrt zurück erwischen müssen, um von dem Planeten wieder wegzukommen und stoßen dabei auf allerlei Hindernisse. Ist so eigentlich relativ platt von der Handlung her, aber von der Optik her hat es mir sehr, sehr gut gefallen.
Das klingt sehr interessant, also bin ich durchaus interessiert dran. Wir müssen auch mal gucken.
So ein dreckiger Science-Fiction-Film, ja. Das sieht man eigentlich nicht so häufig.
Ja, weil es, glaube ich, so ein bisschen mehr in die Mode gekommen ist, dass alles so glatt ist und spiegelt und so.
Ja.
Ja, das ist auch eine schöne Empfehlung. Dann würde ich fast sagen, können wir darauf damit schließen, beziehungsweise ich hänge dann hier an den Schluss unsere kurze Diskussion zu den neuen Folgen von Better Call Saul an. Dann haben wir nämlich so eine einigermaßen, weiß ich nicht genau, muss ich mal schauen, wie rund die Folge dann sein wird oder ob die sehr frankensteinig wird. Ich bin noch nicht up to date, was Better Call Saul angeht. Wir haben ja kurz, als wir uns in Berlin gesehen haben, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich würde da jetzt nur ohne Spoiler drüber sprechen, einfach weil die Staffel ja auch jetzt erst 4 Folgen lang ist oder so, oder? Mhm. Aber wir hatten, ich glaub, ja lustiger.
Kam die 4. Folge, ja.
Ja, die gucke ich mir vielleicht auch heute noch an. Aber die Ich fand es interessant, dass wir beide die gleiche Reaktion hatten auf die allererste Folge, dass die Story in dem Flash Forward, also es, dass die eigentlich interessanter war oder die uns wirklich so in den Bann gezogen hat, dass man dann eigentlich fast gerne lieber das sehen wollte. Und ich will jetzt eigentlich wenig über Better Call Saul sagen, weil ich das so schwierig finde. Wir haben ja darüber eine ganze Folge gemacht bei der letzten Staffel, die jetzt aber auch schon über ein Jahr her ist. Aber jetzt, ich bin halt so fasziniert, weil ich eigentlich so ein Problem damit habe, dass es ein Prequel ist und alles, was daran Prequel ist, mich auch stört, aber sie macht das eigentlich relativ gut, ihr Prequel, ihr Prequel-Dasein. Ja, deswegen, ich finde es halt jetzt schwierig, also ja, also es werden jetzt halt mehr Sachen verbunden, aber eigentlich wünschte ich mir, also auch, dass jetzt noch mehr Leute, noch mehr Figuren aus Breaking Bad auch noch irgendwie Querverbindungen haben und sich dann schon kennen. Ich weiß nicht, wie viel das mir wirklich, also ob ich das brauche sowieso nicht, aber inwieweit das, also gut, also man dafür ist einfach zu gut gemacht, um jetzt zu sagen, das ist nicht, hat keine Daseinsberechtigung. Was halt so ein Riesenproblem ist bei einem Prequel, du weißt einfach, okay, die und die Figur ist später nicht mehr im Spiel. Das heißt, mit denen wird irgendwas passieren. Das dann auch so ein bisschen so, hat so was Tragisches, dass du so denkst, okay, so ein Nacho, mit dem passiert irgendwas. Oder mit einer Kim Wexler. Ne? Also irgendwas Tragisches, irgendwas böses Ende wird das noch irgendwo nehmen. Aber ich wünschte, dass die Serie ein stärkeres Verfallsdatum hätte. Oder also im Sinne von, nee, einfach nur ein Plan, dass man sagt, okay, wir machen jetzt noch die Staffel oder das noch so und so viele Folgen und dann ist auch vorbei. Und nicht, dass sie jetzt irgendwie noch nicht wissen, ob sie jetzt noch 2 oder 3 Jahre das machen und deswegen dann so Wasser treten sozusagen und dann irgendwie noch den Handlungsstrang aufmachen. Und weil wenn du so anfängst, wie gesagt, das ist ein Alter der Enkelin von Mike, ganz abgesehen davon, wie die Schauspieler aussehen, die jüngere Versionen von sich selber spielen, obwohl sie natürlich gealtert sind. Das sind einfach so Sachen, die so grundsätzliche Prequel-Probleme sind. Aber naja.
Aber ich bin auch ein bisschen hin und her gerissen. Ich weiß gar nicht, ob mir der Gangsterstrang gerade so gut gefällt. Und finde eigentlich eher interessant die Beziehung zwischen Kim und Jimmy, beziehungsweise Saul, wie sich das jetzt entwickelt. Ich fand auch, also dein letzter Stand ist ja dann die vorletzte Folge, die jetzt lief. Ja. Da kam es ja schon zu dem Tucumcari Callcenter-Problem, wo sie da mit diesem einen renitenten Typen verhandeln muss.
Mhm, genau.
Also das finde ich alles interessant, auch wie
das
wie
genau, Figur so geht mir auch
sich gerade so verändert auch oder vor was für Probleme die gestellt wird. Und ich war zum Beispiel jetzt auch gar nicht so, also ich fand es irgendwie nett, dass so eine Figur wie Hank Schrader dann wiederkommt. Aber das haut mich jetzt dann im Nachhinein auch nicht so vom Hocker, was der dann da so macht, weil es ist irgendwie, man kennt diesen Typen dann halt so. Das ist dann auch nicht mehr überraschend oder so.
Nee, also das finde ich auch eher so. Aber das habe ich, glaube ich, schon relativ früh gesagt. Und auch, das war auch, glaube ich, so ein bisschen meine Aussage, wobei ich das immer so ein bisschen revidieren muss. Aber dass ich Better Call Saul besser finde, wenn es eine Anwaltsserie oder eine Serie über die Story von wirklich Saul Goodman ist und wenn es nicht versucht, ja, Breaking Bad zu sein oder Breaking Bad
und
zu
Prequel zu sein. Und da kannst du dich in der aktuellen Folge wirklich auf eine super Gerichtssaal-Szene freuen. Die ist wirklich toll.
Okay. Die macht ja Spaß. Aber die, wie gesagt, es ist so. Aber dann, wie gesagt, das haben wir lang und breit in der eigenen Folge behandelt. Die letzte Staffel, die komplett und auch unabhängig von Saul Goodman dann eben verläuft, weil es da eben um Mike und um Gus Fring geht und dann diese deutschen Techniker oder deutschen Arbeiter, die dann die das unterirdische Labor bauen. Das ist so, das ist alles Prequel-Scheiße. So, aber es ist halt super gut gemacht. Das ist eine gute Story. So, aber naja.
Ja. Das fehlt auch so ein bisschen da jetzt in der neuen. Wobei ich am spannendsten eigentlich da oder auch wirklich sehr, sehr gut finde, ist die Figur von Lalo Salamanca.
Der aber auch wieder als böser eingeführt wird. Das ist auch so ein Klischee, ne? Dass es immer noch einen Bösewicht gibt, der die anderen Bösen weil der ist halt so der Platzhalter für Tuco, der Platzhalter für, oder der Counterpart zum Tio Salamanca. Und ich finde es auch so ein bisschen Klischee, natürlich ist das auch ein guter Darsteller und es ist braucht wahrscheinlich auch so eine böse Kraft und du brauchst halt eben auch so Ausweichspersonen, damit eben nicht Gus Fring der Bösewicht ist damit da mehrere Konfliktpotenziale halt sind. Aber das Ganze findet ja mehr oder weniger getrennt, hat weitgehend getrennt stattgefunden von Saul Goodman. Und da war das halt eben so die Mike Ehrmantraut Show so und die Gus Fring Show
und das führt dann langsam zusammen.
Genau, das ist auch okay, aber dann denke ich mir auch so, man untergräbt damit so ein bisschen, weil ein bisschen auch finde ich Breaking Bad, weil ich erinnere mich, dass das ein bisschen ungereimt war auch bei Breaking Bad, ob jetzt der Mike eigentlich für den Gus Fring arbeitet oder für den Saul Goodman, weil ursprünglich ist das so, dass Saul Goodman den vorbeischickt und dann haben sie aber dann später gemerkt, ach, das ist eigentlich zu interessant und dann machen wir dann eine Verbindung, dass er dann in Wirklichkeit für den Gus Fring arbeitet oder so.
Das stimmt. Er ist irgendwie so ein bisschen so unklar in seinem Bezug.
Ja, ich fürchte fast, ich muss das hier nachher schneiden und an den Schluss setzen, damit wir eben auf keinen Fall irgendwas spoilen.
Das war Überpop-Folge 82. Die nächste Folge erscheint voraussichtlich am Sonntag, den 29. März 2020. Sonntagmorgen nach der Zeitumstellung. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.